Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In der heutigen Folge spreche ich mit Kawa Yunosi. Und Kawa ist nicht nur Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, sondern auch Spiegel-Bestseller-Autor und er gehört zu einer der 40 führenden HR-Köpfe unserer Zeit. Ich spreche mit Kawa unter anderem über seine Flucht aus Afghanistan, als er 13 Jahre alt war und darüber, wieso er seinen Werdegang und auch seine Karriere heute nicht als Erfolg, sondern vielleicht sogar als Überlebenskampf definiert. Außerdem erklärt Kawa, wieso das Zitat seiner Mutter beim Abschied aus Afghanistan so viel Wertigkeit für ihn hat, als sie sagte, denke immer an morgen, aber nicht an gestern. Und wir sprechen über die Potenzialverschwendung aufgrund von Chancenungerechtigkeiten und auch Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, über sein Buch Die große Potenzialverschwendung und darüber, wieso everybody a talent is. Hört unbedingt rein, es lohnt sich und es geht unter die Haut. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, Kawa. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir beide haben gerade schon miteinander gesprochen. Der Podcast hätte eigentlich schon starten sollen, hat er aber noch nicht. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, dass du heute da bist. Ich weiß, dass die Podcast-Folge gut wird. Erstmal ein herzliches Willkommen. Wie geht's dir? Ist alles super heute bei dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Es ist Freitag, schönes Wetter draußen. Wochenende steht vor der Tür. Vorgestern. War Zukunft Personal, ganz viele Menschen getroffen und die ganze Nacht nicht geschlafen, war nervös, um hier voll performen zu können. Ich gebe mein Bestes.
Das glaube ich dir nicht. Doch. Ja, schön. Ach Mann, also du bist aus vielen Gründen tatsächlich ein Wunschkandidat für mich gewesen. Unter anderem, weil du eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hast, wie ich finde. Du hast quasi eine Flucht erlebt oder erleben müssen. Du bist einfach aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und hast dann aber in Deutschland nicht einfach nur gelebt, sondern irgendwie auch seither eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Und das ist eben nicht ganz üblich, weil wenn wir die Umstände fragen und die Odds fragen, wie man so schön auf Englisch sagt, dann hättest du eigentlich 0,0 Chancen dafür gehabt und es ist anders gelaufen. Und darüber würde ich eigentlich ganz gerne heute mit dir sprechen. Ja. Magst du dich aber vielleicht mal für alle ZuhörerInnen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was macht dich aus? Erzähl, was du erzählen magst.
Sehr gern. Also, ich bin der Kawa. Ich bin jetzt noch 40. Geht schnell voran, dann komme ich in den Ü50-Bereich. Dann dürfte erstmal die Post von mir erwarten. Ü50 ist kein Job. Verheiratet seit über 30 Jahren, einmal ein Kind, 16 Jahre alt und hab Jura studiert, bin Personalbereich geworfen worden und dann 15 Jahre habe ich bei SAP gearbeitet und seit September 2024 bin ich bei Charta der Vielfalt und jetzt vor kurzem die Probezeit überstanden bei Charta sozusagen und ich freue mich, dass ich jetzt mein Purpose Potenzial statt Privileg Vollzeit leben kann, weil als Personal hat man eine Riesenpalette an Themen. Mhm. Vieles macht Spaß, vieles macht auch nicht so viel Spaß, viel Adminarbeit etc., aber die Unite-Themen sind für alle Personaler so die einzigen spaßigen Themen, in Anführungszeichen spaßig, weil man da wirklich Impact hat, direkt gestalten kann und nicht immer irgendwelche Prozesse und Tools und Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung und so, was auch natürlich wichtige Themen sind. Mhm. Und ich darf das jetzt als Vollzeit machen und ich werde häufig gefragt, wie ist es? Und ich muss den Frank Müntefering ein bisschen angepasst mal zitieren. Im Moment habe ich den besten Job nach dem des Papstes, würde ich sagen. Gerade in der aktuellen politischen Situation und auch wirtschaftlichen Situation. Daher macht Spaß und schauen wir mal, was die Zukunft mit sich bringt.
Ja, sehr, sehr cool. Ich habe es gerade schon angerissen. Du bist ein afghanischer Flüchtling, du bist mit 13, glaube ich, geflohen, stimmt das?
Genau, ja, sehr gut informiert.
Und was hat das mit dir gemacht? Also, was würdest du sagen, inwiefern haben sich diese Erfahrungen, die du ja offensichtlich notgedrungen machen musstest, dein Leben geprägt?
Erstmal zum Eingang, so beeindruckender Lebenslauf, du hast was geschafft etc., da würde ich auch ein bisschen die andere Perspektive daneben stellen. Mhm. Also aus meiner Sicht, Brille, ist mein Leben nicht beeindruckend, sondern ich habe es vorgefunden, ich habe das Leben gelebt, wo ich hingeworfen wurde sozusagen, was mir vorgegeben wurde. Also eine Bewertung selbst würde ich mir jetzt selbst nicht geben. Und das ist mir wichtig, dass das jetzt auch nicht so rüberkommt, das wäre es etwas, worauf ich stolz bin. Bin ich nicht. Das andere Thema, auch als eine Frage der Perspektive, zu sagen, du hast es geschafft, hast du es jetzt richtig erwähnt, das ist Survivorship-Bias, wenn man denkt, alle würden es schaffen, wenn sie nur sich zusammenreißen würden wie Cover. Ja, aber das Statistik sagt was anderes. Aber ob das wirklich Erfolg ist, Karriere etc. oder ob das eher ein Überlebenskampf ist, ist auch eine Perspektive. Also wenn man schwimmt und schnell schwimmt, dann kann es danach aussehen, als würde jemand gewinnen wollen und er als erstes irgendwo da sein. Man kann es aber auch als eine andere Perspektive sehen, zu sagen, gibt sich Mühe und mit voller Kraft, um nicht unterzugehen. Und bildlich gesprochen kann man das im Leben auch manchmal so oder so sehen. Leichter ist natürlich, die andere Variante zu sehen in Sachen Karriere, aber vielleicht kommen wir ein bisschen später, aber die Praxis ist manchmal ein bisschen anders. Und das Leben hat mich natürlich prägt, genauso wie mich, wie dich auch, dort, womit man sich auseinandersetzen muss. Und bestimmte Erfahrungen macht man dann, weil es bedingt mit dem Lebenslauf zusammen ist, was das Thema Diskriminierung angeht. Das Thema Chancengerechtigkeit, Ungerechtigkeit, das man auch selbst spürt und nicht nur hört. Und dafür mache ich dann andere Erfahrungen, nicht die du gemacht hast, sowohl die guten als auch die weniger guten. Und das prägt natürlich den Lebenslauf, die Erfahrung ein. Aber ich habe versucht, dass es nicht die frustrierenden Momente nicht in Resignation umschlagen. Und da hat mir auch geholfen, die Aussage von meinen Eltern beim Abschied, als sie mich verabschiedet haben damals, dass ich immer an morgen denken möge, wenn ich ins Bett gehe und nicht an gestern. Und das habe ich unbewusst so tief verinnerlicht, dass ich nicht mit Rückspiegel durchs Leben gelernt habe zu gehen, schon reflektieren und aus Erfahrung lernen, aber erstmal nach an morgen denken und an die Chancen. Das ist vielleicht auch ein Verdrängungsmechanismus und irgendwann rächt sich, aber wenn das Ganze sich bis jetzt nicht gerecht hat, dann hoffentlich passiert es auch nicht vor der Rente. Aber es hat funktioniert bis jetzt.
Ja. Haben deine Eltern das quasi gesagt, als du geflohen bist, ja?
Genau, beim Abschied von Indien. Ich bin über Indien nach Deutschland gekommen und das war so das Letzte, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dann meinen Vater habe ich dann nicht mehr wiedergesehen, der ist dann auf der Flucht, der ist dann zurück nach Afghanistan, dann Taliban beim ersten Mal gekommen und dann über Pakistan ist er nach Turkmenistan geflüchtet und dort ist er dann gestorben. Da habe ich das damals gehört, weil bei der Flucht ist es jedenfalls bei uns oder bei mir war es so, die haben mich hier nicht hingeschickt, dass ich hier bleibe oder ich hier lebe, studiere, sondern die Perspektive war, erstmal retten wir dich, weil ich wurde eingezogen und so fort. Aber es war jeden Tag damit zu rechnen, dass der befreiende Anruf kommt, ich darf wieder zurück. Der Krieg ist vorbei, Frieden ist da und keiner konnte ahnen, gerade in Afghanistan, für all diejenigen, die Geschichte nicht kennen, es waren die Russen ja da bis 1989 und dann war die Hoffnung groß, dass die, wenn die abziehen, dass die Mujahedin, falls der eine andere die kennt, dass sie dann Frieden bringen und dann Afghanistan wieder ein friedliches Land wird. In der Realität ist dann passiert, dass 89 natürlich auch die Russen sich abziehen mussten aus Afghanistan. Dann sind die Mujahedin an die Macht gekommen. Dann ist ein richtiger Bürgerkrieg ausgebrochen, schlimmer als zuvor. Diese sind dann, ich glaube, Mitte 90 oder 97, 98 durch Taliban abgelöst worden. Also ist dann, man dachte, man ist im Regen. Dann ist man richtig in Traufe gekommen, das Land. Bis dann die erste Befreiung von Taliban 2001 erfolgt ist nach 9/11 durch Amerikaner und dann gab es eine Zeit lang, daran kann man sich vielleicht die erinnern als Zuhörende, Frieden und auch Fortschritt, gerade in Sachen Gleichberechtigung, bin auch sehr brüchig, bis dann wieder 2020 das Ganze zusammengebrochen ist. Und ich bin 1990 nach Deutschland gekommen und das war so die Zeit, wo man dachte, es sind noch 2-3 Jahre, dann ist Frieden, ich gehe wieder zurück in meine Heimat und ich habe ein schönes Leben in Afghanistan gehabt. Und dann ist immer weitergegangen, bis ich dann, ich glaube, als mein Vater verstorben ist, 98 in Turkmenistan, 99, da ist bei mir dämmert es dann, dass diese Warterei eigentlich keinen Sinn hat. Das ist also, vorbei ist.
Das heißt, würdest du sagen, dass du für dich eine Entscheidung getroffen hast und dann auch mit dem Leben hier in Deutschland besser leben und umgehen konntest, also Teil werden konntest irgendwie?
Nee, ich habe schon vorher das Entscheidung war es nicht, aber unterbewusst war immer diese Erwartung, es kann jeden Moment der befreiende Anruf kommen. Also das hat nicht meinen Alltag beschäftigt, aber diese Hoffnung bleibt immer noch, dass man immer noch zu seinen Eltern und Geschwistern geht. Und dass diese unterbewusste Hoffnung bewusst zu machen, dass das nicht passieren wird auf absehbare Zeit, das ist dann da passiert. Aber ich habe mich schon vorher da eingefügt, dadurch, dass ich alleine gelebt habe und alleine in Deutschland war, fiel es mir auch vielleicht leichter als andere Jugendlichen, die mit Familien hierhin gekommen sind, mich auf neue Menschen einzulassen, weil ich hatte nicht zu Hause, an denen ich mich festklammern konnte. Deswegen habe ich auch früh viele Menschen, auch unter anderem meine Frau, dann in der 11. Klasse hier in Deutschland kennengelernt und damit meine Schwiegereltern, denen ich auch viel zu verdanken habe, was meine Integration angeht mit meiner Frau gemeinsam in Deutschland und auch die nächsten Schritte, was Selbstständigkeit, Uni und so weiter und so fort angeht.
Hast du manchmal heute das Gefühl, dass du gerne mal wieder zurückgehen würdest oder dass du irgendwie das Gefühl hast, entwurzelt zu sein?
Zurückgehen eher nicht. Ich war 2004, also nach 14 Jahren dann erstmalig wieder zurück, auch mit meiner Frau. Das war dann so eine Desillusionierung, dass all das, was ich im Kopf hatte, erwartet habe, das gibt es nicht mehr. Die Bilder in meinem Kopf existiert, aber die Wirklichkeit hatte sich rapide verändert, sowohl die Menschen als auch das Land. Und dabei 2004 war ja noch kein Taliban, sondern es war immer noch einigermaßen ein freies Land und erste demokratische Wahlen wurden stattgefunden. Und da war für mich auch wichtig, diese Reise gemacht zu haben, um endgültig Abschied zu nehmen. Ich lebe zwischen zwei Welten. Also es ist ausgeschlossen zu sagen, ich werde in Afghanistan leben können. Ich glaube, ich wäre nicht überlebensfähig. Es ist so, als ob man fast ein Fisch geworden wäre und Afghanistan wäre ein Land, das funktioniert dann nicht mehr, glaube ich, auf Dauer. Und entwurzelt, ja, entwurzelt ist, glaube ich, das ist das, was am meisten wehtut für die Überlebenden. Zu überleben ist eine Sache, aber es ist dann nichts mehr so wie ein normales Leben normalerweise wäre. Man ist zwar sicher, aber so die Basic-Sachen, selbst wenn die Eltern und Geschwister überleben, man hat nie ein Geschwisterverhältnis mehr, je nachdem, wann man getrennt wird, wie es sich gehört. Also ich habe zwei Brüder, sind beide kleiner, beide jünger als ich.
Ja.
Never ever wird es ein Verhältnis geben, wie unter Geschwistern normalerweise gegeben hätte, wenn man zusammen aufgewachsen wäre. Oder mit den Eltern selbst oder mit den Verwandten, die sind da. Es liegt auch daran, dass vielleicht früher gab es kein WhatsApp, kein Internet, also sehr wenig Möglichkeiten an Interaktion gab. Aber diese Entwurzelung, nirgends sich hinzugehören zu fühlen, also man ist nirgends wirklich beheimatet, weder wirklich in Deutschland fühlt man Heimat, irgendeine Stadt auch nicht, weil man ja hier nicht aufgewachsen ist oder Eltern oder Verwandte oder sonst was hat, dort auch nicht, hat als Vor- und Nachteil, aber das ist das, was viele Menschen mit Migrationsgeschichte, glaube ich, eint, dass sie in mindestens zwei Welten leben, aber in keinem dieser Welten wirklich 100% sich zugehörig fühlen.
Du hast gerade, oder wir haben gerade über das Thema Erfolg gesprochen und in dem Zusammenhang auch über die Art und Weise, wie man das beides sehen kann. Ne? Also ob man das eben wie Erfolg sieht oder ob man das auch als Überlebenskampf sieht und damit auch als eine gewisse Überkompensation. Und ich finde das total spannend, weil ich mich gerade gefragt habe, wie würdest du denn dein Leben heute sehen? Also würdest du sagen, dass das ein Überlebenskampf eher ist oder würdest du trotzdem auch sagen, dass es Erfolg ist oder ist es weder noch beides irgendwie oder nichts von beiden? Also was ist es? Kämpfst du immer noch heute?
Nee, ich kämpfe nicht mehr, aber es ist auch nachgewiesenermaßen, das muss ich auch später lernen, dass man als ein marginalisierte Gruppenmitglied in der Regel viel mehr strampeln muss als jemand, der zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Und das war mir nicht bewusst, dass man hat und dass das nicht normal ist. Also ich dachte, das wäre normal. Also man gibt viel mehr Energie, gibt man aus, um dann gerade mal gehört zu werden oder wahrgenommen zu werden. Das habe ich nicht mehr. Also insofern hat das insofern geholfen, dass ich in den richtigen Schubladen in den Köpfen der Menschen gesteckt wurde. Und das erleichtert natürlich vieles und blendet auch vieles aus, was früher ein Problem war. Während früher vielleicht Kawaii-Nosi, who the fuck, wer ist das? Und wenn ich irgendwo angerufen hätte oder Mietanfragen etc., wissen wir, das wäre eher ein Problem gewesen. Das ist jetzt weniger durch die Bekanntheit geworden. Dann ist man ist nicht der Cover der afghanische Flüchtling, der geflüchtete Asylant, sondern ich bin Cover, der überwiegend zur Gesellschaft dazugehört und mit den Themen sich beschäftigt, die Gesellschaft beschäftigt. Ja. Das hat mir wirklich geholfen. Aber es ist eine lange Reise gewesen, dahin zu kommen. Dazu kommt auch, dass Arbeit in Konzern natürlich auch je nach Konstellation kein Vergnügen ist. Wenn man in großen Konzernen, Matrix-Organisationen arbeitet, ist auch Teil des Systems. Da könnte man auch darüber reden. Viele finden es total geil, Matrix-Organisationen, aber im Grunde genommen ist es der Hauptgrund aus meiner Sicht für Mental Health Issues, weil viele Sachen, die normalerweise ein Unternehmen selber sich darum kümmern sollte, an die Mitarbeiter delegiert werden. Aber gut, jetzt sind wir falsch abgebogen. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Auch dort sehr viel Reibungsverluste entstanden. Und wenn dann dabei was rauskommt aus diesem Reibungsverlust etc., was wie eine Karriere aussieht, freut man sich darüber. Das war bei mir jetzt nicht unbedingt das Ziel. Ich hatte nicht das Ziel immer wieder, dass ich von einem kleinen Juristen, Rechtsanwalt, irgendwann Personalchef werden wollte. Erstmal hat sich fast nicht immer alles bei mir ergeben. Und im Grunde genommen habe ich selbst bei mir feststellen müssen, dass es vorankommt, Karriere immer eine Mischung ist mit 50% Minimum Zufall, Glück oder wenn man Schicksal gelernt will, Schicksal. Und der andere Teil ist dann Tüchtigkeit, Leistung, Offenheit für Neues. Wenn man sich das leisten kann, Offenheit für Neues, weil nicht jeder Mensch hat das gleiche Gemüt, schon auch nicht erblich bedingt hat man nicht das gleiche Ausgangschancen. Lassen wir die strukturelle Sachen zur Seite, wenn man grundsätzlich eher als ein pessimistischer Mensch zur Welt gekommen ist und dann auch noch diese Erfahrung machen muss mit Flucht und mit Abweisung etc., dann ist bei denen die Chancen dann noch kleiner, sich da frei zu strampeln, dann sind die nicht resigniert, sondern nicht frustriert, sondern schon resigniert.
Genau. Und ich finde auch genau, was du beschreibst, ne? Also Menschen, die wie du quasi geflüchtet sind und jetzt in meinem Sprech Erfolg haben, ne? Also und versteh mich nicht falsch, ich sehe das genau wie du, ich definiere Erfolg auch anders. Erfolg ist bei mir kein Titel, Erfolg ist bei mir kein großer Gehaltscheck, so, genau, ne? Aber das ist ja das, was in der Leistungsgesellschaft immer als Erfolg programmiert wird und deswegen, möchte ich das hier trotzdem mal nennen. Ja. Aber du bist ja trotzdem eine Ausnahme, weil der Großteil der Leute, die flüchten, die bleiben irgendwo hier in Berlin, in Marzahn, Hellersdorf, you name it, und kommen da nicht raus und bekommen keine Ausbildung, haben kein Studium, haben nicht mal die Chance auf Erfolg, so, ne? Und das ist ja, worüber wir auch sprechen. Ja. Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes, denn Impact beginnt bei Leadership. Jetzt ist es so spannend bei dir, du hast gerade selber gesagt, du bist 15 Jahre bei SAP im HR gewesen und sagst aber gleichzeitig auch, ne, die Themen eigentlich, die wirklich Spaß bringen, auch im HR sind die EIB-Themen, weil sie Impact haben. Und heute arbeitest du als Geschäftsführer bei der Charta der Vielfalt, wo du sehr, sehr viel Impact hast, wo du mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeiten kannst und wirklich purpose-driven arbeitest. War das mit ein Grund, wieso du dich jetzt auch dafür entschieden hast, also endlich in Anführungsstrichen purpose-driven zu arbeiten? Oder was hat dich dazu inspiriert, zu sagen, ich brauche mehr Sinn, auch in meinem Beruf?
Okay, Sinn, dass ich nicht das Gleiche machen möchte, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe, das war als ich ein Jahr vor meinem Abschied mich entschieden habe, SAP zu verlassen. Das war für mich erstmal das Gefühl, klar, meine Reise ist bei SAP zu Ende. Das war so Oktober 22, so in diesem Dreh. Und dann war auch der nächste Schritt für mich klar, ich mache nicht woanders das Gleiche, weil beim ersten Mal macht es Spaß, Sachen zu machen, die crazy sind. Vielleicht hast du mich damals also gefolgt. Wir haben als ich habe bei SAP auch HR anders gemacht. Wir haben sehr verrückte Sachen gemacht, von mit Pferdemaske auf dem Tisch tanzen etc. Das macht man da einmal, und es wurde auch erwartet von anderen Unternehmen, die mich angesprochen haben, dass ich so ungefähr das Gleiche für die auch wieder mache. Aber ich habe gesagt, beim ersten Mal ist man hungrig, man will Grenzen testen. Beim zweiten Mal ist dann sozusagen Erwartungshaltung, das mache ich nicht. Deswegen war ich dann offen. Ich konnte mir auch Offenheit leisten, das ist wichtig. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich leisten zu sagen, ich nehme mir Zeit nachzudenken, ich entscheide A, B, C, D zu machen. Davor hatte ich in der Regel nie eine Auswahl, sondern es hat sich gegeben und ich habe es gemacht, weil es gab keine zweite Wahl oder keine, also ich konnte mir finanziell nicht leisten zu sagen, ich mache was anderes. Und diesen Luxus habe ich mir genommen zu sagen, ich gucke mich um, was kommt. Und dann waren verschiedene Ideen, in Parteien sich zu engagieren. Da habe ich auch einige Anfragen gehabt, weil das Thema natürlich mit zunehmender Stärke von AfD und Radikalisierung der Gesellschaft hat mich ja unmittelbar beschäftigt. Und dann habe ich ein Buch geschrieben zwischendurch, und dann irgendwann hat Eva von Kater angerufen, Eva Voss, unser Vorstandsvorsitzende, und erzählt, dass sie einen Geschäftsführer suchen. Und dann habe ich ein paar Vorschläge gemacht aus meiner Sicht, wen ich dort sehen könnte. Weil Kater habe ich auch lange begleitet, früher auch bei der SAP-Zeit damit zusammengearbeitet. Ja, und am Ende hat es gesagt, ja, aber das eigentlich, das wollen wir nicht, sondern ob ich das selbst machen würde. Ich sage, Kater, Verein, also auf die Idee, daran hatte ich nicht mal andersweise gedacht. Und dann habe ich gedacht, dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, über Potenziale, was man machen kann und so. Und dann habe ich gesagt, why not? Also es ist eine gute Mischung zwischen dem, was ich mitbringe mit der Wirtschaft, mit der Praxis von Personalarbeit und dem, was viele United-Themen auch bei SAP schon vorangetrieben haben, ich kenne den Player, und was man noch machen könnte. Und ja, ich habe mit meiner Frau gesprochen, und das war mit Berlin, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wir wohnen bei Heidelberg und ich bin kein Fan von Reiserei, auch schon nie gewesen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, remote versuche ich das. Und dann war relativ schnell, habe ich mich entschieden, und war auch richtige Entscheidung, weil es ja im Vergleich zur Politik und allen anderen Sachen gute Mischung bringt. Also man kann sowohl politisch aktiv sein, als auch wirtschaftlich, als auch ideologisch unterwegs sein. Und dann kam dann nach meinem Start natürlich relativ schnell Europawahlergebnisse und dann Landtagswahlergebnisse und dann Trump, und dann ist das Thema, weil die United, das vielleicht in 2023 oder 24 wegen den ganzen Restrukturierung und Co. vielleicht in Agenda ganz unten waren, auf einmal hochgepoppt. Und seitdem mit unter Hashtag the Backlash beschäftigen uns überall, auch die Medien. Und das ist gut, weil nämlich das ist eine, also Momentum kann man nutzen, zu sagen, wenn das Thema jetzt aktuell ist, dann wollen wir das Thema auch mal neu anpacken nach so vielen Jahren, ein neues Narrativ jetzt entwickeln für Inclusion und für Vielfalt insgesamt, und auch durchaus kritisch zu sagen, es war vielleicht nicht gut, dass wir in der Vergangenheit oder aktuell immer noch, ich habe gestern gelesen, im Manager-Magazin wieder eine Schlagzeile, Diversity ist ein Business Case. Nein, Diversity ist kein Business Case, und das sollen Sie Quatsch auch nicht erzählen, aber es gibt schon viele Gründe für Menschen zu inkludieren, dass sie sich zugehörig fühlen, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man Chancengerechtigkeit lebt, aber wir müssen von diesem plakativen Headline-Schlagzeilen D&I wegkommen. D&I ist weder Karneval noch Profitmaschine, sollte der Grund sein. Ist auch kein Zuschauersport, sondern wer D&I ernst meint, muss sich selbst einbringen, sich in die Situation der anderen Menschen hineinversetzen und das auch managen. Also, weil häufig, es liest es auch häufig, mehr Diversity bedeutet mehr Erfolg, mehr Gewinn, mehr Innovation. Was natürlich in dieser Pauschalisierung vollkommener Blödsinn ist. Wenn es so wäre, würden wir alle als Unternehmen einfach mal 3 Afghanen, 3 Inder und 3 Frauen und 3 Männer in einem Team zusammenstecken und sagen, das wird das erfolgreichste Team aller Zeit werden. Hurra, das wird natürlich nicht klappen. Das ist ja Quatsch.
Ja. Nee, ja. Natürlich nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Zwischendurch sollten wir auch ein paar Fragen stellen und wirklich auch irgendwie verstehen, ne, was macht die Menschen aus, was sind ihre Bedürfnisse, wie können sie gut funktionieren.
Wir haben ja noch ganz kurz zum Thema, Isabel. Wir werden es ich habe ja sogar eine Lunch-Session dazu machen mit der Professorin. Die Professorin Brooke Gutstag heißt sie mit Nachnamen. Bitte, Brooke, verzeih mir, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. ich schicke es dir im Nachgang für die Shownotes vielleicht.
Ja, bitte.
Ganz neu, die haben auch mit einigen Professoren alle Studien, die dazu eine annähernde Kausalität zwischen Vielfalt und wirtschaftliche Profitabilität oder wirtschaftlichen Einfluss ausgewertet. Wenn ich mich nicht täusche, am Ende waren ungefähr 155 Studien, die man einigermaßen handwerklich okay bezeichnen konnte. Und dann haben sie im zweiten Schritt nochmal eingedampft, wo es wirklich wissenschaftlich fit war. Und dann haben wir nochmal eingedampft, wo man eher die Kausalität sieht und nicht die Korrelation. Also nicht diese McKinsey-Studien. Schöne Grüße an McKinsey. Das ist nicht wirklich Studie. Und am Ende, wenn ich mich nicht täusche, Isabel, sind von 155 sind 7 Studien übrig geblieben. Von den 7 beschäftigen sich 5 mit dem Thema Gender und 2 mit dem Thema ethnische Herkunft. Und die 5 beim Gender, die kommen insgesamt mit einem Ergebnis von indifferent, also es kann einen Einfluss haben, kann man nicht so gut so sagen. Bei ethnischen ist eher deutlicher zu sehen, dass das schon einen Einfluss hat, ein bisschen auch leicht erklärbar ist, wenn man global unterwegs ist. Und das ist schon krass, dass diese ganze Headlines und die ganze Hype auf eigentlich streng genommen auf diese 7 Studien sich beruhen, die noch nicht mal auch wirklich eindeutig sind. Also, was ich damit sagen will, ich will nicht sagen, dass es Vielfalt überhaupt keinen Einfluss auf wirtschaftlichen Erfolg hat, dass man sich hier rassistisch gehen lassen kann oder so. Darum geht es nicht. Aber es ist auch kein Instrument der Profitmaximierung, weil das ist dann, wird am Ende das Ganze ideologisch und an der Sache vorbei. Deswegen brauchen wir mehr wertegetriebenes Engagement, mehr wertegetriebene Diskussion, mehr Konfliktverständnis, weil Vielfalt ist nur dann erfolgreich, wenn Vielfalt, also wenn die durch Vielfalt entstandene Reibung möglichst kleiner bleibt als die dadurch entstandene Produktivität. Weil, wie ich gesagt habe, wenn ich einen Israeli und einen Palästinenser und ein paar ein Team schmeiße, dann wird es vermutlich sehr viele Konflikte geben, mit Arbeit, aber auch aus politischen Gründen etc. Und es muss einem Unternehmen gelingen, dass die Konflikte, die nicht unvermeidbar sind in solchen Konstellationen, möglichst gering sind, dafür die Produktivität, die dadurch entstehen, durch diese Reibung, möglichst hoch sind. In der Konstellation kann man wirtschaftlichen Nutzen kausal einigermaßen sehen.
Ja.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen.
Nee, ich finde das total schön, was du sagst. Im Übrigen auch eine super Überleitung zu deinem Buch, Die große Potenzialverschwendung. Denn da setzt tatsächlich meine Art Arbeit auch an, den Narrativ zu verändern. Weil ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen davon, dass Vielfalt das ist, was uns innovativ macht, was uns wirtschaftliche Stabilität gibt und was uns irgendwie den größten Hebel verschafft. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir verstehen, dass Zugehörigkeit ein Grundbedürfnis von allen Menschen ist und auch ein Bindungsmittel, was uns miteinander verbindet und überhaupt erst Beziehungen möglich macht und damit, und jetzt kommen wir zu deinem Buch, Potenziale entfacht.
Genau.
Und da müssen wir hinkommen. Weil das Problem, was gerade ist, und deswegen spielt Vielfalt schon eine Rolle, aber eben nur, wenn wir Zugehörigkeit zulassen, Menschen, die vielfältig sind, weil sie neurodivergent sind, weil sie eine andere Herkunft haben oder Wurzeln haben, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben, weil sie eine Behinderung haben, die fühlen sich oft nicht zugehörig. Und weil sie sich nicht richtig fühlen in dem Kontext System Arbeit, in dem sie arbeiten, können sie nicht ihr Potenzial entfalten. Deswegen will man sie vermeintlich nicht. Und deswegen sind sie natürlich auch kein wirtschaftlicher Erfolgshebel. Aber wenn man diese Zugehörigkeit möglich machen würde, würdest du automatisch ein Umfeld schaffen, was bunter ist und was dadurch dann tatsächlich mehr Innovation freisetzt.
Hundertprozentig. Genau darum soll es gehen, ja.
Genau. Und deswegen, also lass uns gerne mal zu deinem Buch springen. Das triggert mich wirklich hart im positivsten Sinne, weil ich so stark daran glaube, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat und jeder Mensch Potenziale hat, die freigesetzt werden müssen und dürfen. Aber ganz oft nicht die Menschen an sich das Problem sind, die vermeintlich in Anführungsstrichen anders sind, sondern die Umstände und die Strukturen, System, in denen wir leben.
Genau.
Ja, bitte. Wie bist du zu dem Buch gekommen? Erzähl mal so ein bisschen darüber.
Okay, wie immer bei mir, das Buch wurde auch nicht geplant. Ich wurde mehr oder weniger überredet oder gezwungen. Irgendwann muss ich das machen. Okay. Auch schon zu meinen aktiven Zeiten immer wieder, du musst. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Zeit. Als ich dann da besser wie raus war, habe ich keine Begründung mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay. Aber auch schon zur Geschichte vom Buch, auch das ist wieder ein bisschen covertypisch. Oh, kein Plan, aber viel Elan. Das Ganze, ich habe gesagt, ich mache das und da habe ich Schuster bei dem Leisten, bis ich die richtigen Artikel finde und Grammatik und Co., da werde ich in Rente gehen. Also brauche ich einen Ghostwriter. Und dann habe ich auf der Suche, habe nicht aktiv gesucht, dann habe Cliff Lehnen, der war 10 Jahre Chefredakteur von Personalwirtschaft, hatte sich selbstständig gemacht und irgendwie habe ich ihn mit ihm telefoniert auf der Autobahn wegen irgendeinem Thema und dann habe ich gefragt, Cliff, schreibst du auch Bücher so als Ghostwriter? Mhm. Und dann hat er gesagt, ne, habe ich noch nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, möchtest du es machen? Also probieren kann ich das schon. Dann habe ich gesagt, okay, du hast kein Buch in deinem Leben geschrieben, ich auch nicht. Lass uns zusammenkommen, ist eine gute Voraussetzung.
Cool.
Und deswegen ist kein richtiger Ghostwriter, es ist mittlerweile schon fast Co-Autor. So ist er gekommen und dann war das Thema, worüber ich schreibe, natürlich der häufige Thema Biografie, darüber ein biografisches Buch zu schreiben. Da habe ich gesagt, da bin ich noch zu jung, habe ich ein bisschen Zeit, aber ich packe in dem Buch alles da rein, worüber ich mich aufgeregt habe, wo ich persönlich sehr viel Potenzialverschwendung sehe und das jenseits vom Arbeitsleben. Deswegen fängt das natürlich mit meinem Leben an und aber auch im Arbeitsleben, geht aber auch weiter in anderen Bereichen wie Thema Vereinbarkeit, Migration, Thema Digitalisierung. Viel zum Thema Bildung schreibe ich auch dazu, weil auch dort fängt das Ganze eigentlich an. Mhm. Und und das war Begriff, also ein Titel des Buchs ist mir wirklich spontan eingefallen, die große Potenzialverschwendung, das fasst wirklich zusammen das Ganze, weil wenn wir über Employee Engagement reden, wenn wir jetzt Zugehörigkeit reden, damit reden wir immer über Potenziale, die gehoben werden müssen. Und daraus ergibt sich automatisch dieses Mantra von Everybody is a Talent. Mhm. So fängt das an. Das ist keine Utopie, sondern bei SAP war das jahrelang unser Mantra, weil daraus ergeben sich dann automatisch alle anderen Maßnahmen. Und das ist auch jetzt nicht Sozialromantik, everybody is a talent, sondern die umgekehrte Satz würde gar keinen Sinn machen. Dann müsste man sagen können, manche sind ein Talent, manche nicht. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die daran glauben, dass sie selber über Wasser gehen können, aber andere nicht. Deswegen unterteilen die Menschen in Low-Performer, High-Performer und die Achiever oder dass sie sich für besser und klüger halten.
Ja.
Im Arbeitskontext bedeutet Everybody is a Talent, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass jeder Mensch Talent hat, Leidenschaft hat, Potenzial hat. Und die Aufgabe eines vernünftigen Arbeitgebers sollte sein, die Menschen innerhalb des Unternehmens dorthin zu bringen und mit den Mitteln auszustatten, damit sie wirklich ihr Bestes geben können und ihre Talent leben können. Konsequenterweise kann auch sein, dass man sagt, dann der nächste Schritt, wo du dein Talent verwirklichen kannst, ist außerhalb vom Unternehmen. Weil die Menschen ändern sich ja, die Anforderung vom Job ändert sich ja, man entwickelt sich beidseitig und das gehört auch dazu zu sagen, für das, was du willst, ist bei uns im Unternehmen vielleicht kein Platz, aber draußen. Deswegen habe ich ein Beispiel von einem IT-Manager erwähnt, Ashton, der gut gearbeitet, gut verdient hat, aber irgendwann ist die Leistungskurve runtergegangen und nach langem Gespräch kam raus, dass er sagte, eigentlich hat er keinen Bock auf seinen Job. Mhm. Er wollte schon immer in der Natur arbeiten. Eine Landschaftsgärtnerei ist so sein Traum gewesen. Aber auch hier, wie wir eingangs gesprochen haben, Erwartungshaltung von den Eltern, man ist hineingeworfen, Betriebswirtschaft und hat auch bis dahin durchgeschlagen. Jedenfalls ist er dann raus aus SAP, hat sich dann selbstständig gemacht mittlerweile. Mittlerweile beschäftigt er auch Mitarbeiter. Am Anfang hat er nicht das gleiche Geld vermutlich gehabt, aber mittlerweile deutlich mehr. Er ist gesünder, er macht genau das, was er Bock hat. Und ich glaube, er wird viel länger arbeiten als manch anderer IT-Manager. Also, nochmal zurückzukommen, Everybody's Talent heißt eben, dass wir Menschen gemäß ihren Talenten, Leidenschaften beschäftigen. Und wenn man dieses Bild hat, dann muss man auch nicht mit schwarzer Pädagogik anfangen im Unternehmen, Leute als Low-Performer zu titulieren oder Menschen in irgendwelchen Schubladen zu stecken, etc. Und
aber ja. Wie genau bekommen wir das hin, Kawa? Weil du weißt selber, du hast bei SAP 15 Jahre gearbeitet, du hast davor bei TNT gearbeitet, also es war ja nicht dein einziges Unternehmen, großes Unternehmen, in dem du gearbeitet hast. Weil de facto sieht ja die Realität gerade in leistungsorientierten großen Unternehmen, gerade auch in der Beratung und so immer noch so aus. Die Talents werden eingestellt, weil sie ein super CV haben, weil sie auch gute Arbeit leisten und dann will man sie noch fokussierter, noch schneller, noch besser, noch mehr Performance aus ihnen rausholen. Und wenn das eben nicht in dem Ausmaß gelingt, wie man sich das wünscht oder vorgestellt hat, dann ist eigentlich ja die Konsequenz genau, dass man sagt, okay, du bist doch ein Low-Performer und im zweiten Schritt sogar vielleicht sagt, das kriegen wir leider nicht aus dir raus. Du bist raus, weil de facto bringst du uns nicht das Geld, was wir von dir wollen. Weil am Ende geht's immer aufs Geld, nämlich nicht auf die Menschen. Wir glauben quasi nicht daran, dass wir durch eine systematische Umstellung oder Restrukturierung in einem Unternehmen mehr aus Menschen rausholen könnten, was im ersten Schritt wahrscheinlich sogar auch mehr Investment bedeutet, und haken sie zu schnell ab, weil wir so sehr auf unser eigenes Geld aus sind und darauf, dass wir Profit und Umsatz machen. Wie bekommen wir das hin? Wie kriegen wir das in die Köpfe der Menschen, dass Menschen am Ende des Tages ja doch wichtig sind und wir sie ehrlicherweise hier in Deutschland auch nicht wie Sand am Meer rumliegen haben?
Genau, das hast du gerade angesprochen. Ich glaube, das konnte man genauso verfahren in der Vergangenheit, als Menschen, als Arbeitnehmerpool fast unbegrenzt zur Verfügung zu stehen schien. Gerade in Beratung oder bei großen Anwaltskanzleien etc. Out oder sowas Philosophie. Aber das ändert sich ja auch bei Beratungshäusern, auch bei großen Kanzleien sieht man, okay, das kann man nicht so fortsetzen, also muss man gucken, dass man das Thema Retention ernst nimmt, dass man mehr Frauen in Partnerschaft nicht nur befördert, sondern auch mehr Teilzeitmöglichkeiten, Flexibilität gibt, weil eben nicht ein Menschenaustausch funktionieren kann. Und das setzt sich auch im Unternehmen durch, auch wenn es im Moment der Eindruck entsteht, als wäre es wieder alles wie in den 80er Jahren, wenn man manche Verhalten von Arbeitgebern sich gerade anschaut. Aber wir wissen rein mathematisch, dass das dann nur eine Frage der Zeit ist, bis der Arbeitermangel oder Fachkräftemangel dann richtig durchschlägt, auch in die Breite. Das andere Thema ist es auch, man muss auch in Branchen typisch sehen, also gerade Beratungshäuser, also wo es auf die menschliche, auf die Männer und Frauen ankommt, die also selbst durch ihre Arbeitszeit wirtschaften können. Das ist auch nicht jedermanns Sache oder Leidenschaft und Umgebung. Und da bin ich ein bisschen differenziert. Also wer sich dort begibt, dann sollte eigentlich klar sein, wie die Spielregeln dort sind. Also was es erwartet wird, was man auch liefern muss, sei es mit dem Thema Reiserei, Thema Work-Life-Balance funktioniert nicht, das Thema Konkurrenz ist wirklich sehr hoch und der Mensch ist sozusagen die Maschine in dem Kontext für die Firma. Und da ist es auch schwierig, weil wir haben auch bei SAP einen riesen Beratungsarm gehabt, man kann nicht vieles übertragen und da muss man auch ehrlich sein, zu sagen, man kann alles genauso nicht alles, was man White Color bieten kann, auch Blue Color bieten kann und umgekehrt, weil es einfach die Tätigkeit ein bisschen anders ist. Aber nichtsdestotrotz, auch dort gibt es Möglichkeiten, Flexibilität einzurichten und Menschen, die vielleicht nicht aus Gründen von bestimmten Umständen, sei es Pflege, sei es Kinder oder sonstige Sachen, laufen können, dass man in diesen Lebensphasen die Menschen unterstützt. Und da gibt es genügend und gute Beispiele und damit schaffen die auch gute Werte. Ich habe gestern und vorgestern gelernt, dass McKinsey 50% Frauen als Consultant in Deutschland hat und die auch mit entsprechenden Programmen auch begleitet, dass sie auch nach Elternzeit gut wieder zurückkommen, wieder einsteigen und dann auch Karriere machen können. Ich glaube, das sind so Sachen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht so selbstverständlich wäre, aber das hat sich auch umgesetzt. Jetzt bleiben wir bei den großen Unternehmen, jetzt abgesehen von Beratung. Wie kriegt man das hin? Ich glaube, diese Bild, everybody's a talent, würde in der Praxis, muss ja von Führungskräften gelebt werden. Also wenn man über Talente bespricht, über Personalentwicklung spricht, dass man von vornherein in Diskussionen nicht danach fragt, wen wollt ihr raushaben, was auch eine blöde Frage ist, was in Deutschland so leicht gar nicht geht, Leute rauszunehmen, sondern über die Menschen, über Stärken und Schwächen zu sprechen, im Team, also die Manager untereinander und dann darüber zu reden, wo könnte die Person am besten passen und dann die entsprechenden Instrumente zu entwickeln, damit es auch geht, weil wir müssen auch realistisch sein. Die Menschen sind auch kein Sozialromantiker, auch die Führungskräfte gut wollen, weil die auch immer noch ihre Budgets haben, ihre Timelines etc. Und da gibt es auch einige Instrumente. In meinem Buch schreibe ich auch ein, zum Beispiel so ein Fellowship. Das ist so ein Instrument, dass man in bis zu 6 Monate einfach den Bereich wechseln kann, wo ganz anders mit Rückkehrrecht, dass man also unkompliziert einfach eintauchen kann woanders oder die zweite Chance vielleicht woanders bekommt. Also wenn man mit eigener Führungskraft und Umgebung vielleicht sich nicht wohlfühlt oder nicht klarkommt oder was auch immer, dass man woanders anfangen kann, ohne dass der aufnehmende Bereich oder der neue Manager sozusagen die Katze im Sack kauft und das Problem sozusagen importiert, die Möglichkeit hat, wie im Praktikum ein paar Monate sich da einzuarbeiten und sich kennenzulernen. Funktioniert wunderbar, ist über Jahre auch in tausenden Bereichen funktioniert. Und dadurch schafft man die Talente möglichst lange im Unternehmen zu halten. Und siehe da, je länger ich Talente im Unternehmen halte, bedeutet das länger Retention, mehr Betriebszugehörigkeit bedeutet das und weniger Recruiting-Kosten, das Wissen bleibt im Unternehmen. Und alles ergibt dann wieder einen Sinn, anstatt die umgekehrte Weg zu gehen, sagen, wie jetzt nicht Musk, sondern Zuckerberg gemacht hat, 5% der Low-Performer schmeiße ich raus.
Furchtbar.
Aus vielen Gründen ist es furchtbar. Erstmal, Low-Performer sind so eine Sache und zweitens, die jetzt rausgeschmissen wurden, die sind stigmatisiert, gehen sie auf den Markt. Das heißt, wenn ich mich bewerbe, dann wissen die anderen Arbeitgeber schon, dass ich bei Facebook ein Low-Performer war. Ja. Ob es wahr ist oder nicht, kann keiner beurteilen, aber ich gehe mit dem Stempel da rum. Also das zeigt man auch wieder dieses Menschenbild von diesen Menschen da oben.
Ja,
also es ist allein durch diesen Fachkräftemangel wird sich diese Bemühungen Unternehmen auch in die Breite niederschlagen, dass sie sich mehr mit den Potenzialen, die sie im Unternehmen haben, beschäftigen werden müssen, als es bis jetzt der Fall war. Ja. Also ein optimistischer Ausblick.
Ja, sehr, sehr hoffnungsstiftend. Ich bin da 100% deiner Meinung. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben und auch ganz grundsätzlich beim Thema so Chancengerechtigkeit, ne? Mhm. Was wäre denn so die einzige oder hättest du eine einzige radikale Veränderung, die du voranbringen wollen würdest in der deutschen Arbeitswelt oder auch vielleicht in der deutschen Gesellschaft, um dort einen Unterschied zu machen?
Also 2-3 Sachen kommt in meinem Buch vor. Ich fordere eine Vorschulpflicht, damit wir schaffen, dass möglichst alle, bevor den ersten, also wenn wir schon das System nicht revolutionieren, Bildungssystem, wir mit 3-Gliedrigen bleiben wollen, etc., utopisch, nicht, also dass man eine Vorschulpflicht hat, damit die Menschen, die Kinder, zumindest bevor sie in erste Klasse kommen, das Rennen anfängt, dass sie einigermaßen gleiche Ausgangspositionen haben. Ja. Und nicht, dass sie dann wirklich 4 Jahre schaffen. Es geht nicht darum, dass alle Abitur machen müssen. Darum geht es nicht. Aber die können ihr Potenzial nur dann zeigen, wenn sie auch gleiche Ausgangspositionen haben. Endet das Ganze auch, im Moment haben wir laut Zahlen von DGB unglaubliche 6 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss in Deutschland. Das ist mehr als offene Stellen gibt. Man kann darüber nachdenken, braucht man überhaupt Zeugnis etc., aber man braucht trotzdem die Fertigkeit, man braucht trotzdem die Skills. Deswegen fordere ich mein Buch auch eine Berufsabschlusspflicht für die Menschen, denen man zumuten kann, dass aus mehreren Gründen. Einmal, dass wir natürlich den Bedürfnissen im Arbeitsmarkt gerecht werden, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese 6 Millionen Menschen nicht im Niedriglohnsektor verharren, weil dann bleiben sie über Generationen weg, vererben auch das Armut. Die haben gar keine Chance, woanders zu gehen. Auch im Kontext der Integration ist die nachhaltigste Integration nicht nur eine Arbeit zu haben, sondern eine sichere Arbeit zu haben, wo du auch aufgrund deiner Erfahrung, deiner Ausbildung etc. auch unabhängiger bist von dem einen Job. Und ja, also es gäbe noch viele Sachen, aber ich glaube, wenn wir an diesen 2 Enden anfangen würden, dass in der Schule das Thema gesichert ist, dass am Ende wir wirklich die Menschen haben, die sowohl Handwerk lernen als auch Abitur machen, weil sie es entsprechend mitbringen, diese Konstitution, und nicht je nachdem, wo Lotterie das Leben geschlagen hat und ob die Eltern Akademiker waren oder nicht.
Voll. Und ich möchte da noch was ergänzen, weil mir das jetzt gerade so spontan einfällt. Auch so diese Bewertung, ne? Wie krass wir irgendwie Menschen bewerten, die wie du beispielsweise Jura studiert haben oder Ärzte sind, was ja auch Chapeau, ne? Also Gott, also das ist ein, ich weiß, was das für ein Akt ist. Ich habe sehr viele juristische Freunde gehabt in meinem Studium, ich habe BWL studiert und die waren richtig hart am Struggeln, weil das eine harte Ausbildung ist, keine Frage. Aber trotzdem, wie du halt eben sagst, ne, wenn man so konstituiert ist, dass man irgendwie auf die Welt kommt und eigentlich eher so ein kreativer Typ ist und irgendwie gerne Dachdecker werden möchte oder sowas, du verdienst da auch echt gut Geld und du bist nicht weniger wert, aber in unserer Gesellschaft bist du irgendwie weniger wert, ne? Und auch daran müssen wir doch irgendwie arbeiten, oder? Dass wir Menschen einfach auch und auch Berufe einfach als Beruf sehen und nicht sagen, du bist jetzt mehr wert, weil du Jurist bist und du weniger, weil du Dachdecker bist.
Ja, aber ich habe auch hier ein bisschen, denke ich, das ganze Bild hat sich geändert, würde sich noch mehr ändern, weil erstmal Fachkräftemangel ist ja bei Handwerkern am größten. Also ich habe wirklich Ewigkeiten gebraucht, bis ich einen Elektroinstallateur für mich gefunden habe, die mich als Neukunden aufnehmen wollte. Egal, wo ich angerufen habe, hieß es, nee, kein Neukunde. Also die können dort wirklich ihren Job aussuchen. Also das zweite ist das Thema KI, auch bei jedem Podcast muss das Thema KI fallen. Thema KI natürlich auch zuschlägt, denn ein Dachdeckerjob oder ein Elektroinstallateur oder ein Sanitärjob kann zwar mit KI Digitalisierung bedingt ersetzen, aber einen Juristen kann ich sagen, nicht ganz ersetzen, aber ich glaube, die vielen Arbeit, die man als Jurist gemacht hat, Recherche von Urteilen, Gutachten, Stillschreiben, und es ist auch sehr viel standardisiert, wenn du einen Schriftsatz von Anwalt bekommen hast, einmal, dann siehst du, es ist, ich würde sagen, 90% im schlimmsten Fall sind Copy und Paste, weil Urteile sind immer die gleichen. Das kann eine KI wunderbar, da brauchst du ja nicht ewig Leute, die 400.000 Euro Sachen recherchieren. Richtig, und deswegen ändert sich, glaube ich, auch das Bild dazu, dass allein durch diese Knappheit, die Menschen wirklich spüren. Ich habe eine Studie, glaube ich, vor 2 Wochen gelesen, dass mittlerweile man 3-fach oder 4-fach mehr Arbeitszeit verwenden muss, um 1 Stunde Handwerker bezahlen zu können, als vor einigen Jahren vorher, weil die Preise natürlich gestiegen sind, weil der Markt knapp ist. Und auch das ist ein Problem, wenn man Handwerker sich nicht leisten kann und selber nicht entsprechend Talent hat, dass es für zu vielen Implikationen führen. Aber wichtig ist eben, wie du auch sagst, dass die Kinder eben nicht von vornherein sortiert werden, rechts und links, sondern dass sie da lernen im Laufe der Schule, da macht mir Spaß. Und da ist noch ein weiterer Vorschlag im Buch. Ich wünsche mir, dass die Kinder nicht erst in der 8., 9., 10. eine Woche Praktikum irgendwo machen, sondern dass sie früh, idealerweise schon in der 1., 2. Klasse mit den lokalen Wirtschaft in eine Art von Mentorship zusammengebracht werden, damit sie erstmal mit anderen Menschen zu tun haben, sei es nur einmal im Monat für 1 Stunde, muss ja nicht viel sein. Das erzähle ich, weil ich auch so ein Projekt natürlich gemacht habe, was konkret bei uns, bei SAP damals. Mhm. Und dass sie erstmal mit anderen Menschen in Kontakt kommen als ihre eigenen Familien. Idealerweise einen anderen Bezugs- oder Ansprechpartner finden, gerade wenn es um Thema Gewalt und sonst was angeht, das man noch hat. Drittens bekommen die Einblicke sehr viel früher, wie was ein Dreher macht. Woher soll man als Schüler wissen, was ein Dreher macht? Und umgekehrt, was ein Data Scientist macht, woher soll man das wissen, was ein Data Scientist macht?
Ja, absolut.
Aber wenn du früh weißt, dass hier bei mir um die Ecke, nicht irgendwo bei Google, sondern Betriebe um die Ecke, das sind Leute, die als Data Scientist irgendwelche Sachen machen. Und vor allem, wenn die Jobs sehen, die eigenen Eltern nicht machen, auch die Verwandten nicht machen. Normalerweise als Kinder denkt man, okay, man kann Tankstelle arbeiten, im Restaurant arbeiten, Feuerwehrmann werden, Polizist oder sonst was. Aber es gibt so viele Jobs, die nicht sichtbar sind draußen. Also diese Orientierung. Wenn man früh genug als Schule mit der lokalen Wirtschaft schafft, diese Verbindung, meinetwegen auch virtuell, ist auch heutzutage auch leicht, einmal im Monat hinzubekommen, das wird dann, glaube ich, auch viel früher die Kinder auch die Augen öffnen und viel früher können sie auch dann sich gezielt auch da entwickeln. Also wenn die ab und zu mal bei Schreinerei waren und gesehen haben, was man mit Holz alles machen kann und man Spaß hat, dann weiß diese Person eher, wo es hingeht, anstatt dann motivationslos die Schule abzuschließen und danach dann im Zweifel Jura oder BWL zu studieren, um danach festzustellen, was für ein Mist. Ich hätte doch Landschaftsgärtner oder Schreiner werden müssen oder sollen.
Ich fühle das sehr. Also mir sprichst du da voll aus dem Herzen. Ich habe es ja eingangs auch schon mal kurz erwähnt. Also ich bin so eine Kandidatin, genau wie du es beschrieben hast. Ich hätte niemals BWL studiert, wenn ich gewusst hätte, was ich A noch alles kann und B viel besser machen, also viel lieber machen möchte.
Was hast du rausgefunden? Schreinern oder?
ja, ohne Witz. Also ja, so Interior Design und so ist voll mein Ding. Kann ich gut, glaube ich, und habe ich auch echt Bock drauf. Finde ich schön, aber auch so kreative Arbeit im Sinne von Videos schneiden, ne, und sowas.
Über Videos schneiden. Lass uns miteinander reden. Videos schneiden. Wir suchen einen Profi für ein Projekt. Aber hätte man dir gesagt, hier Innenarchitektur lernen? Hättest du es gemacht oder hättest du gesagt, ich weiß nicht, ob es sicher ist, BWL ist immer...
Nee, safe. Ich bin kein sicherheitsliebender Mensch. Also mich hätte das überhaupt nicht, mir hätte das keine Angst gemacht. Ich war nur einfach...
Auch deine Eltern hätten nicht gesagt, nee, komm, lern was Vernünftiges.
Ja, weiß ich gar nicht, aber sie haben zumindest sehr, sehr häufig immer gesagt so, ja, BWL ist doch zum Beispiel gut, mach doch BWL, damit kannst du alles machen und das hast du dann halt im Kopf und machst du das. Aber
ich gebe oder dir Lehrer halt meistens, ja.
Genau, ja. So. Aber ich bin aber mit 19, 18, 19, als ob du da weißt, was du machen willst für den Rest deines Lebens. Das ist Bullshit. So, das kann mir auch keiner erzählen. Und das tut weh, ne, weil du dann eben, also ich bin 14 Jahre in die falsche Richtung gelaufen, um dann zu merken, warte mal, ich will eigentlich was ganz anderes machen. Und da bin ich jetzt angekommen mit Anfang 30. So. Also das ist schon ernüchternd.
Und stell dir vor, da gibt es da Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Isabel, die genau das Gleiche machen, noch dabei sind.
Genau so.
Also deswegen, und wie viel Potenzial wir dort verschwenden,
Ja, und das ist, also deswegen, du hast vollkommen recht und da müssen wir unbedingt dran drehen und ich hoffe, dass dein Buch da ein bisschen aufklärt und den richtigen Push in die richtige Richtung legt.
Ja, aber Buch, was ich noch einmal sagen zum Thema Buch, auch mal die dümmsten Bauernten in der dicksten Kartoffel, kennst du den Spruch?
nee.
Die dümmsten Bauernten ernten die dicksten Kartoffel. Mein Buch, wir haben es im Oktober rausgebracht, ist der 4. meistverkauftes Managementbuch Deutschlands.
Wow.
2024. Oh. Was für ein Quatsch, würde ich sagen. Aber bis jetzt, ich hatte ein Geld-Zurück-Garantie ausgesprochen gehabt. Ja. Also wer sagt, das Buch gefällt mir nicht, kann mit Quittung mir schicken. Ja. Dann kriegst du die Kohle zurück. Ich warte noch. Ich bin mir sicher, irgendjemand wird's geben, der sagt, ja, komm, ich hab's gelesen, auch verarbeitet, 6 Monate zwar her, aber komm, her mit 24 Euro zurück.
Ja, ich schneide das hier raus, dann kriegt das keiner mit. Nein, Quatsch.
Alles gut,
Ich bin mir sicher, dass das alles seine Berechtigung
aber
hat.
Aber was schreibst du eigentlich dein Buch?
Darüber spreche ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann auch ein Buch schreiben werde. Aber gerade ist der Fokus auf der einen Sache und das ist auch gut so. Und dann gucke ich mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich das vielleicht.
Das heißt, du bist als Innenarchitekten und Video-Creator buchbar oder machst du es eher nur für dich selbst?
Nein, ich mache das für mich selbst. Und ich glaube, das ist auch längst nicht das, was mich ausmacht oder was ich gerne mache. Ne? Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, wir alle, wie du das halt sagst, ne? Wie hast du es so schön gesagt? Everybody has or is a talent, ne? So, und das ist einfach so. Wir haben alle Talente und wir lassen uns aber ganz oft durch unsere Sozialisation und Prägung auf so eine bestimmte Sache runterdegradieren und sind dann so da drin verharrt und schauen nie nach links und rechts. Und wenn man sich das mal traut, dann fällt einem relativ schnell auf, was man noch alles so machen kann. Ja.
Genau. Ich sollte, damals habe ich keinen BAföG bekommen. Nach dem Abitur, die Geschichten kann man woanders lesen. Da wurde mir wirklich empfohlen, ich sollte Fliesenleger werden. Mein Schwiegervater. Ich habe auch kurz überlegt, weil auch damals konnte man mit Fliesenleger wirklich gut Geld verdienen. Jetzt sowieso. Aber ich habe es mal ein paar Tage versucht. Also so schiefe Fliesen habe ich, glaube ich, in der Welt nicht gesehen, im Leben nicht gesehen. Abgesehen von meinen Rücken und so.
Ja, anstrengend. Nee,
Jura ist gar nicht so schlecht. Ja.
Ja. Okay, Kava, wir sind jetzt, wir vertiefen uns hier in weitere oder verstricken uns in weitere Themen. Ich glaube, wir könnten jetzt auch 2-3 Stunden weiter reden.
Genau,
wir sind aber tatsächlich fast am Ende und ich würde ganz gerne noch eine Frage stellen, die auch persönlich ist. Und zwar, was hält dich eigentlich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Also tatsächlich immer noch bei Klimathema natürlich beschäftigt mich das. Aber jetzt seit Angriffskrieg Russland ist das Thema wirklich Krieg. Also Sachen, die ich wirklich für mich gedacht habe, meine Kinder, also unsere Kinder werden das nicht erleben müssen, damit sie sich beschäftigen müssen, es ist immer Krieg. Und wenn ich jetzt höre, dass der Airbus-Aufsichtsratschef geht davon aus, dass der Russland vor 29 Europa angreifen wird, während die Experten davon ausgegangen sind, dass es eher 29 sein wird, dann denke ich mir, what the fuck, ist doch egal, ob 29 oder früher oder später, aber dass das überhaupt eine Option ist im Jahre von 20 und dann gehen die ganzen Bilder bei mir durch den Kopf. Und Es gibt noch eine andere Sache, das ist jetzt global galaktisch, aber viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die sind immer noch, beschäftigen sich tatsächlich dabei, was passiert, wenn das Thema mit AfD noch zunimmt, wohin wieder reisen oder wohin wieder flüchten. Das ist nicht übertrieben. Ich bekomme sehr viel auch von Menschen mit, die auch europäischen Ursprung haben. Das ist Italien, homosexuell, in Deutschland ja überleben. Aber auch die sagen, Italien kann ich auch nicht. Dort ist auch die mit Rechtspopulisten so eine Sache. Frankreich, wenn Deutschland auch so zunimmt. Was will man mit uns queere Menschen? Will man jetzt irgendwo auf den Meer irgendwo schmeißen oder sowas? Ja. Wirklich so Originalzitate. Das ist auch so die drei Sachen. Es ist Umwelt, es ist dieser Krieg, was natürlich uns alle betreffen würde. Ich hoffe, dass es nur ein Hirngespinst ist. Und das andere Thema ist, wenn wir auf Deutschland bleiben, wohin steuert Deutschland mit dem Thema Rechtsextremismus? Ja.
Hast du eine Idee, wo du hingehen würdest?
Nein. Also keine Ahnung, wo. Also normalerweise geht man ja in die frühere Heimat, wo man herstammte. Also Afghanistan ist natürlich keine Option für uns oder für mich sowieso nicht. Für meine Frau auch nicht. Die kommt gar nicht aus dem Land. Nee, wüsste ich nicht. Da müssen wir uns dann rumschlagen. Dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, bin ich vielleicht ein bisschen, ist vielleicht kontraintuitiv, ein bisschen gechillter als diejenigen, die Erfahrung nicht gemacht haben. Weil man hat es einmal gemacht, man weiß vielleicht, worauf es ankommt, worauf es nicht ankommt. Aber immer noch überwiegt bei mir die Hoffnung, dass wir hoffentlich in 10 Jahren zurückblicken und sagen, was für eine wilde Zeit war es. Und Gott sei Dank ist nichts davon eingetreten. Und diese 500 Milliarden in Klimafonds ist richtig investiert worden. Und meinetwegen noch in Verteidigung, so dass wir über andere Themen sprechen, als über die wir seit einigen Jahren leider sprechen müssen.
Ja, ich fühle das sehr. Und ich habe da irgendwie die gleichen Sorgen, wenn ich in die Zukunft blicke, tatsächlich auch. Also ich glaube, man muss das schon irgendwie beobachten, aber vielleicht auch nicht zu sehr, weil dann steigert man sich in so eine Angst rein und wird panisch und das hilft halt niemandem irgendwie, ne? Zumindest geht es mir so. Nee. Bitte.
Komm, also in Starre, also dann das braucht man nicht. Genau. Wir brauchen freien Kopf.
Kawa, ich danke dir von Herzen. Ich habe mich wirklich sehr über deine freie Zeit gefreut, über deine klugen Worte, über deine Erfahrungen, über die wichtigen Impulse, auch über dein Buch. Ich finde es wirklich großartig, weil ich auch glaube, dass wir sehr, sehr viel Potenzial hier haben und ganz viel Potenzial eben nicht genutzt wird, sondern verschwendet wird. Und was ich auch noch sagen wollte, das wollte ich vorhin schon sagen, ich finde es mega cool von dir, dass du sagst, dass du ein Buch geschrieben hast, was ultra erfolgreich ist und du einen Ghostwriter hattest, den du auch schon fast als Co-Autor irgendwie so betitelst, weil ich ganz viele Menschen kenne, die einen Ghostwriter haben, aber das nicht sagen und sich dann dahinstellen und sagen, ich habe ein richtig tolles Buch geschrieben und nicht in einer Silbe erwähnen, dass da jemand anderes mit dran gewirkt hat. Also auch vielen Dank dafür, weil das sagt sehr viel über dich aus und darüber freue ich mich sehr.
Vielen Dank, schön, dass wir uns auch jetzt gesprochen haben. Ich folge dir hier alle, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass jemand unser Podcast hört und dir aber die Folgen bis jetzt auf LinkedIn und Co. Aber viel mehr über mich hört, dann folgt dir. Du machst wirklich einen super Job und dass ich dich auch persönlich kennengelernt habe. Und ich würde sagen, damit wir positiv enden, Potenzial statt Privileg.
Yes. Schönes Dankeschön. Wochenende. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.